Du blickst in die Kamera. Der Bildschirm ist dein Vortragssaal. Er ist stumm, nur Zahlen und Fakten vor dir. Und plötzlich schleicht sich die Angst ein. Was, wenn ich alle gleich zu Beginn verliere? Genau an diesem Punkt setzen wir heute an. Wie du als Fachexperte, als Fachexpertin dein Publikum fesselst, statt es mit trockenen Infos zu verlieren. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Es ist wieder soweit. Du stehst davor, eine Präsentation halten zu dürfen. Du bist Experte in deinem Feld und weißt aber nicht so richtig, wie kannst du es schaffen, dass du dein Publikum mitreißt, dass dein Publikum dir an den Lippen klebt, dass deine Zahlen, deine Infos, die du weiterzugeben hast, nicht für das Gegenüber extrem langweilig wirken und du sie gleich am Anfang verlierst. Lieber Arno Fischbacher, wir besprechen in diesen Wochen deine häufigsten und wichtigsten Coaching-Themen, mit denen die meisten Coaching-Klienten auf dich zukommen. Wir haben uns schon in der letzten Episode ein Thema angeschaut und heute wollen wir uns anschauen, wie gehst du vor, wenn Menschen auf dich zukommen, die eben Fachexperten, die riesige Expertise innerhalb ihres Fachbereichs immer haben, aber eben auch auf die Herausforderung, das dann auch anderen Menschen erklären zu sollen, innerhalb von Präsentationen, seien es Zahlen, seien es Sales-Geschichten, was auch immer. Und da bist du dann derjenige, der dann angerufen wird, dann heißt Hilfe, Herr Fischbacher, helfen Sie uns, wir wollen eine tolle Präsentation erstellen. Da kommst du ins Spiel. Erstmal ein herzliches Servus in deine Richtung, mein Lieber. Hi.
Grüß dich, Andreas. Schön, dass wir über diese Anlässe sprechen. Denn es ist in der Tat so, die Kunden, die mich in dieser Weise ansprechen, die sind in der Regel sachlich total fit. Ich habe jetzt gerade wieder so ein Gespräch hinter mich gebracht. Eine sehr, sehr sympathische Fachfrau, die in Kürze vor der Situation steht, größeres Auditorium, ein Online-Kongress, eine intern organisierte, vom Unternehmen organisierte Online-Veranstaltung, in der sie gemeinsam mit einem Kollegen einen einstündigen Slot füllen wird, bestreiten wird. Mhm. Und natürlich, das inhaltliche Konzept ist auch in diesem Fall einigermaßen klar, soweit war im Vorgespräch zu erfahren. Aber je näher dieser Termin nun kommt, desto deutlicher steht ihr vor Augen, dass von Kundenseite hier ganz sicher kritische Rückfragen kommen werden, dass sie wieder mit dieser eigenartigen Online-Situation konfrontiert sein wird, wo sie die Menschen, die zuhören, nicht sehen wird, wo sie im Grunde in die Kamera hineinschaut und am Bildschirm im Grunde nur Kästchen vor sich hat, unter Umständen mit Anfangsbuchstaben, also im Grunde ins Nichts hineinspricht, und das macht unrund, das macht viele Menschen unrund. Und das ist der Hintergrund dieser konkreten Anfrage. Und darum denke ich, ist ganz interessant zu sehen, wie die Herangehensweise sein kann und weshalb eigentlich immer wieder Menschen genauso an Präsentationen herangehen.
Darf ich eine kurze Zeitfrage stellen? Wie würdest du vorgehen, wenn dir das passiert? Du hast, keine Ahnung, ein Meeting mit 30 Leuten und 22 davon haben ihre Kamera ausgeschalten. Würdest du das aktiv ansprechen? Also für mich wäre das ein No-Go, ehrlich gesagt. Ich würde da wirklich darum bitten, dass Menschen sich aktiv, das weiß ich ja nicht, ob der überhaupt vorm Computer sitzt, ob der nebenbei irgendwie Computer spielt, was immer. Also das ist meines Erachtens irgendwo auch nicht respektvoll irgendwo.
Ja, Andreas, wenn das ein normales Teams-Meeting ist oder ein normaler Zoom-Call ist, ein Gruppencall mit, sagen wir, 10, 15 Personen, würde ich das jederzeit auch so empfehlen.
Würdest du da vorgehen? Also würdest du das als Rednerin, Redner ansprechen oder würdest du den Moderator bitten? Oder, weil das ist ja die Frage, wie geht man da vor, damit man jetzt nicht irgendwelche Leute vor den Kopf stößt? Ja,
ja, es ist immer gut, also zu Beginn, ganz egal welcher Veranstaltung, gewisse Grundregeln festzulegen, also Vereinbarungen zu treffen in einer eleganten Art und Weise, aber jetzt nicht mit dem Zeigefinger, sondern eher auf den Benefit hinweisen und auf die Art und Weise ein Handshake, also eine Vereinbarung treffen, sodass ein lebendiger Dialog entstehen kann. Weil du das Stichwort Moderator angesprochen hast, naja, wer den Luxus eines Moderators hat bei so einer Veranstaltung, der ist natürlich hochweiß, denn das ist eine klassische Moderatorenaufgabe, einfach so ein Onboarding zu gestalten, die Begrüßung, dass die ersten Minuten überbrücken, damit Menschen, die verspätet dazukommen, noch einfach den sachlichen Beginn mitbekommen etc. Das ist eine tolle Möglichkeit, aber selbstverständlich bei den meisten Online-Calls, die heute stattfinden, die finden ohne, da bist du dein eigener Moderator und da ist es gut, wenn du vorab dir auch eine Checkliste machst. Mhm. Also eine klassische Checkliste, am besten du vor dir hast, sodass du weißt, was machst du alles, wie funktionieren die ersten, welche Fragen stellst du, wie holst du Menschen in den Chat hinein, wie lädst du ein, und welche Regeln gibt es? Sollte es einen Moderator geben, dann wäre es ja durchaus möglich, Fragen über den Chat an den Moderator zu richten, der vielleicht zwischendurch unterbricht und die Fragen ausfiltert oder die Einwände oder Vorbehalte, was immer da kommt, die Zwischenrufe aus dem Chat aufgreift, sortiert und an passender Stelle einbringt.
Ja, das ist natürlich toll, wenn dem so ist. Ja. Also du hast, vielleicht hast du ja auch einen Fall im Hinterkopf, dass man vielleicht wie das letzte Mal, da war es der Mario F. aus P. oder so, dass du natürlich anonymisiert einen Fall dir ausdenkst und dass wir vielleicht anhand des Beispiels schauen, wie so ein prototypisches Vorgehen wäre, wenn ich jetzt oder wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich jetzt in so einer Situation vielleicht just in dem Moment ist, als sie diese Episode hört.
Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Ich habe eine ganz konkrete Situation, eine Gesprächspartnerin vor Augen. Das Coaching wird erst stattfinden, aber ich weiß, weil ich für dasselbe Unternehmen schon seit mehreren Jahren immer wieder Fachkräfte vor diesen internen Tagungen begleite. Ich habe eine ziemlich gute Vorstellung, wie dieser Prozess ablaufen wird. Und ich weiß auch, warum ich der Dame in dem Vorgespräch auch empfohlen habe, die erste von drei gebuchten Coaching-Sessions mit mir zu terminisieren, noch bevor sie die Folien für die Präsentation erstellt. Denn das ist so ein No-Go, das ich immer wieder erlebe, dass im Grunde ein Foliensatz fertig gebaut wird. Das ist ja für viele, viele Menschen, die an einer Präsentation arbeiten, der allererste Arbeitsschritt aus Gewohnheit. Du hast ein Thema, du holst dir aus dem Thema eine Gliederung, im Grunde kürzt du die ganze Sachlage kürzt du ein, es entsteht eine Gliederung, aus der Gliederung heraus generierst du Überschriften und das kopierst du in PowerPoint hinein und dann hast du schon mal das Grundgerüst einer Präsentation. Das ist aber zu kurz gedacht und aus meiner Sicht ganz falsch gedacht, denn dann passiert das, was uns als Zuhörer, als Beteiligte am allerersten, ersten ermüdet und zweitens nicht anspricht, dass du jemanden hörst und siehst vor der Kamera, der seine oder ihre Wissensdatenbank in verkürzter Form zu uns hinüberschiebt mit dem dahinterliegenden Appell, merke dir das, speichere es ab, wisse bitte, was ich dir sage. Und das ist eine Herangehensweise der Wissensvermittlung, die geht also nicht nur an den physiologischen Voraussetzungen von uns Zuhörern grob vorbei, sondern die geht an allen Grundsätzen der Überzeugungspsychologie und der Rhetorik krass vorbei.
Soweit ich mich erinnern kann, machst du ja auch immer, du arbeitest hier anhand von Fragen voran. Dass es Abschnitte gibt, also die Struktur ist natürlich wichtig, dass das zu Vermittelnde in der Struktur gebracht wird, das für andere nachvollziehbar ist und dann tatsächlich auch anhand von Fragen, die es zu beantworten gilt, was ja auch ähnlich wäre, Birkenbiel gemacht hat. Ich bin ja aus ihrer Schule in Anführungszeichen, habe bei ihr noch lernen dürfen, dass es immer darum geht, welche Fragen werden am Ende dieses Inputs beantwortet sein und dann, dass man sich so voranarbeitet anhand der Beantwortung der Fragen. Ist das auch so ähnlich,
wie du die Struktur
setzen wollen würdest?
ist ein interessanter Grundsatz. Mhm. Und ja, also rein rhetorisch ist es ganz sicher immer eine kluge Vorgehensweise, zuerst eine Frage aufzuwerfen, bevor du eine Antwort gibst. Allerdings in der Vorbereitung fehlt dann ein ganz entscheidender Schritt. Mhm. Denn jeder Mensch, der zu mir kommt, um Unterstützung zu erfahren in der Vorbereitung einer Präsentation, hat ja ein Wissensgebiet, ein Fachgebiet, also hat ein Sachthema, über das er oder sie referieren wird. Zum Beispiel, im konkreten Fall geht es um Neuerungen einer Software. Okay, also ich habe die Software, ich habe Neuerungen und diese Neuerungen erzähle ich. Und aus dem ergibt sich ja im Grunde, denkt man sich, eine Gliederung. Also worin bestehen die Neuerungen? Neuerung 1 bis 5. Dann hätte ich eine Gliederung, eine Fünfergliederung, aber falsch gedacht. Denn das hieße ja wieder, dass ich nur aus meinem Fachthema heraus denke und gliedere. Wo bleiben meine Zuhörer? Also wo bleibt das, um was es wirklich geht? Nämlich die Beweggründe meiner Zuhörer, entweder diese Software weiter zu nutzen, das Upgrade auch zu kaufen oder mir im Sinne der Marktforschung jene kritischen Einwände zu servieren, die das Unternehmen aufgreifen kann, um das Produkt weiterzuentwickeln.
Das führt ja in der Wirtschaft dazu, dann Focus Group Befragungen zu machen. Oder halt einfach, du holst dir, das hat ja auch tatsächlich Vera Böckemühl, wir landen wieder bei ihr, gemacht, wenn sie für Unternehmen trainiert hat, dass sie dann dorthin gegangen ist und einfach die Leute befragt hat. Was ist es denn, was euch bewegt? Was ist es denn, wo eure Haken liegen, wo ich vielleicht euch helfen kann? Also wirklich zu schauen, was braucht mein individuelles Zielpublikum, meine Zielgruppe, was ist das, was sie bewegt? Weil auf deren Wünsche hin kann ich dann meine Argumentationslinien auch und meine Auswahl auch des Wissens, das ich den Menschen dann zur Verfügung stelle, auch filtern.
Mhm. Ja, ist ganz richtig. Mhm. Also wir stehen im Moment gerade bei einem der meistgesehenen Fehler in der Vorbereitung von Auftritten und Präsentationen. Mhm. Nämlich, dass aus dem eigenen Thema heraus eine Gliederung wachsen zu lassen. Und selbst wenn diese Gliederung dann in Form von Fragen formuliert ist, ist es ein Irrweg. Das heißt, der allererste Schritt muss sein, einen kritischen Blick auf die andere Seite zu werfen und mal zu schauen, wo sind denn die Anknüpfungspunkte, also wo sind denn die Berührungspunkte zwischen meinem Thema, also jetzt im Konkreten zum Beispiel irgendeiner Neuigkeit oder irgendeiner Neuentwicklung der Software und dem ganz konkreten täglichen Handeln meiner Zuhörer als Kunden. Das kann jetzt sein, wenn sie schon Kunden sind, nehmen wir mal das an, ja, welche Problematik, die meine Kunden bisher erlebt haben, erledigt oder löst denn ein Update? Also welchen Schmerz sozusagen, den die Kunden bisher erfahren haben oder welche Mehrarbeit, die bisher entstanden ist, erledigt, löst denn dieses Update. Mhm. Und jetzt haben wir einen Anknüpfungspunkt herausgefunden zwischen einem konkreten täglichen Erleben des Kunden und einem Thema, über das ich spreche. Mhm. Und jetzt können wir Fragen entwickeln, aber Fragen, die aus der Perspektive der Zuhörer gestellt sind. Und das ergibt einen Perspektivwechsel in der Vorbereitung. Du denkst also nicht über dein Thema und wie gliederst du und wie erledigst du dein Thema, sondern du denkst dir es aus der Perspektive der Zuhörer. Und dann ist die allererste Frage, warum sprechen wir jetzt überhaupt über diese Software? Warum sprechen wir über das überhaupt? Und dann wird sich herausstellen, dass irgendwo ein, ich weiß nicht, mannigfaltige Rückmeldungen aus dem Kundenkreis gekommen sind, die sich wünschen, dass dieses oder jenes passiert, oder es hat in der Zwischenzeit eine gesetzliche Veränderung gegeben, die zu Schwierigkeiten geführt hat, die jetzt bedient werden durch eine Neuerung. Und aus dem heraus entsteht kann jetzt rhetorisch gesehen ein sehr aktiver Dialog entstehen aus den aufgegriffenen Gedanken, Alltagserlebnissen der Menschen, zu denen wir sprechen, und der Antwort, die wir darauf geben. Und das ist ein Fragen und Sagen, also ein Hinterfragen und dann eine Antwort auf diese Frage geben. Und dann sind wir tatsächlich beim rhetorischen Dialogmuster angelangt.
Spannend, spannend, ja. Ja. Und in deinem Beispiel, wie bist du da vorgegangen tatsächlich? Also du hast ja, oder du sagst, das ist noch gar nicht passiert. Also,
also ich bin sehr neugierig. Werde jetzt in Kürze eine Serie von Coachings absolvieren für ein österreichisches Unternehmen, das in der Tat eine sehr aufwendige und offensichtlich, soweit ich es wahrnehme, hochgelobte Software anbietet für einen sehr speziellen Kundenkreis. Das führt zu einer jährlichen Tagung, in der Schwierigkeiten aufgegriffen werden, in denen Neuerungen kommuniziert werden, in der auch der aktive Dialog mit den Kunden und mit auch potenziellen Kunden gesucht wird. Und ich begleite drei Fachkräfte, Experten dieses Unternehmens in Kürze in der Vorbereitung ihrer zum Teil Duo-Präsentation dieser Tagung. Und ich habe nur eine gute Fantasie, wie das ablaufen wird, und habe aus dem Grund auch im Vorgespräch schon erste Empfehlungen gegeben, wie die Vorbereitung sein sollte, bevor die erste Coaching-Session von dreien stattfindet, aus der Erfahrung mit dem Unternehmen und mehreren anderen Fachkräften dieses Unternehmens bei vorangegangenen Tagungen. Also etwa, dass die nicht mit einem fertigen Foliensatz herkommen, das führt immer zu unglaublichen Enttäuschungen, weil da steckt sehr viel Arbeit drinnen, und dann kommt der Fischbacher und sagt eigentlich im Grunde, tun Sie das mal zumindest zur Seite und lassen Sie uns grundsätzlich neu denken. Das sieht man dann öfter mal lange Gesichter, und das lässt sich ja vermeiden.
Ja, nachvollziehbar, ja. Ich weiß, es gibt von dir jetzt einen neuen Selbstcheck, wo jemand, der für sich rausfinden möchte, inwieweit er oder sie Führungsqualitäten in seiner, ihrer Stimme vereint, ob die vorhanden sind, ob die ausgeprägt sind und woran man die auch festmacht. Möchtest du kurz darauf eingehen, mein Lieber?
Ja, natürlich gerne. Ich merke immer wieder in der Kommunikation, dass zunehmend lange Texte ungern gelesen werden. Meine E-Books, die über die Webseite erreichbar sind, downloadbar sind, die erfreuen sich zwar nach wie vor großer Beliebtheit, aber ich merke, dass die Zahl der Abrufe auch sinkt, und ich höre auch aus dem Kollegenkreis also ähnliche Phänomene. Und aus dem heraus ist jetzt eine kleine Serie, das erste ist jetzt gerade veröffentlicht, von Selbstchecks entstanden, relativ kurz, sehr, sehr schnell auch zum Durchlaufen, wo du über in dem Fall 7 Fragen geführt wirst und 7 Führungsmomente hinterfragt werden, die quasi das Potenzial deiner Stimme sichtbar und auch erfassbar machen. Wie viel Führung steckt in deiner Stimme, heißt dieser Selbstcheck. Und der ist abrufbar auf arno-fischbacher.com/Selbstcheckführung in einem Wort mit UE, also der Umlaut Ü als UE geschrieben. arno-fischbacher.com/Selbstcheckführung. Viel Spaß beim Durchgehen, viel Spaß beim Selbstcheck und sehr viel Vergnügen und hoffentlich gute Anregungen beim Lesen der Auswertung wünsche ich.
Danke dir. Möchtest du noch eine Art von Ergebnis erzählen? Also wenn du solche Fälle hast, die zum Beispiel mit solchen Präsentationsherausforderungen kommen, vielleicht hast du eine Art Testimonial oder ein paar Erfahrungen, die du teilen kannst. Was passiert dann, wenn die Leute mit dir gearbeitet haben? Also wie schauen die Präsentationen dann aus? Mit welchen Ergebnissen kommen die dann auf dich zu? Die rufen dann ja wahrscheinlich an, Herr Fischbacher, es ist das und das passiert, oh, um Gottes Willen, das hatte man nie gedacht, dass das möglich ist und so, ja?
Ja, das sind mehrere oft ähnliche Rückmeldungen, die ich erhalte. Das eine ist, die eine Rückmeldung hat immer mit dem Thema Anspannung zu tun. Denn immer wenn es ums Präsentieren geht, geht es immer auch um Nervosität. Es ist einfach eine große Anspannung. Ich meine, du wirst beobachtet in so einer Situation und zwar von allen Seiten. Du wirst beobachtet von den Kunden, von den potenziellen Kunden. Du wirst natürlich vom eigenen Unternehmen beobachtet. Deine Kollegen beobachten dich. Also du stehst im Rampenlicht. Das macht Anspannung. Also wie der Einstieg, wie du in so einer Präsentation den Einstieg gestaltest, zum Beispiel, es ist immer ein ganz wesentlicher Punkt, wie du mit einem sehr persönlich konfigurierten Warming-up deine Nervosität löst, mit einer gelösten, neugierigen Leistungsspannung in so eine Präsentation hineingehst und natürlich auch weißt, wie du mit deinen ersten Sätzen das Eis brichst. Also wie du den persönlichen Kontakt zu diesen mehreren hundert Menschen, die hinter dem Bildschirm sich verbergen, wie du mit denen in den ersten Sätzen kommunizierst, eine Beziehung herstellst und dadurch deine eigenen Systeme von angespannt, ich muss jetzt leisten, ich werde beobachtet, umschalten auf wow, ich rede mit denen und ich merke, es flutscht und es funktioniert. Ein ganz wesentlicher Punkt. Etwas, was oft große, Anspannung im Vorfeld auch auslöst, ist das zu zweit präsentieren. Oh. Also zum Beispiel in diesem Fall, hier auch wieder so eine Situation, dass diese eine Stunde sich zwei Kollegen teilen und einen gewissen Teil in so einer Art Duo-Moderation bestreiten. Und das ist etwas, was so oft unbeholfen rüberkommt. Also wo man merkt, da hat sich jemand einen Satz notiert, mit dem er überleitet und so weiter und das Ganze etwas hölzern wirkt. Hier erarbeiten wir elegante Formen der Themenübergabe in einem sinnvollen Dialog, was auf der einen Seite Spaß beim Sprechen macht, also was Spaß in der Interaktion vor der Kamera und vor dem Mikrofon macht und gleichzeitig vom Publikum aus als höchst sympathisch wahrgenommen wird, weil man da merkt, dass da reden zwei Menschen auch miteinander, die sich kennen, die großes Vertrauen zueinander haben und wo man nicht das Gefühl hat, man hat jetzt mit so steifen Fachleute, Avataren zu tun, die bestmöglich ihre Kompetenz vor die Kamera bringen wollen. Aber der dritte große Punkt ist tatsächlich die dialogische Sprechweise. Also diese innere Sicherheit, die Menschen gewinnen, weil sie mit Rede und Gegenrede vor Kamera und Mikrofon das erste Mal erleben, dass sie in der Lage sind, Sprechpausen auszuhalten, dass dieser ununterbrochene Druck weiterzusprechen, unaufhörlich eins nach dem anderen folgen zu lassen, dass der weggezaubert ist gewissermaßen und dass so eine innere Ruhe entsteht in der Interaktion auch mit den Folien. Und das wäre der letzte Punkt. Die Interaktion mit den PowerPoint-Folien ist ein ganz wesentlicher Teil der Vorbereitung so einer Präsentation, weil in meinen Trainings die Folien nicht dazu da sind, immer wieder reingeklickt zu werden und dann spricht man drüber, weil man sieht, was auf der Folie ist, sondern die Folie erhält eine Dialogfunktion. Und dadurch ergibt es ein Zwiegespräch, aus der Frage, die gestellt ist, also du sprichst einen Kontext an, du eröffnest irgendeine Sachlage, einen Kontext, beziehst dich zum Beispiel auf das, worüber gerade gesprochen wurde. Mhm. Aus dem heraus ergibt sich die Frage, die ins nächste Thema führt. Diese Frage stellst du ganz offensiv, richtest du an dein Publikum, du fragst das Publikum, mhm, und dann klickst du die nächste Folie hinein. Die Folie gibt eine erste Antwort auf deine Frage. Dadurch kannst du durchatmen und mal innehalten, denn dein Publikum betrachtet ja jetzt, also erfasst den ersten Teil der Antwort, und jetzt kannst du auf das Bezug nehmen, was deine Zuhörer gerade verstanden haben. Und das ergibt einen sehr intensiven Dialog zwischen dir und deinem Publikum, und die Folien erhalten eine völlig andere Funktion. Und es ist dieser stereotype Rhythmus unterbrochen, der bei Fachpräsentationen, die in der Regel viel zu viele Folien zeigen, entsteht. Und es entsteht ein sehr, sehr lebendiges Zwiegespräch. Die Zeit vergeht, das Zeiterleben der Zuhörer ist ganz anders. Da ist eine Stunde im Nu vorüber und man denkt sich, ich schaue auf die Uhr und denke mir, die Zeit vergeht aber heute schnell bei dieser Tagung.
Hm. Na, spannend. Ich meine, das Dialogische ist halt die Frage, wie weit treibt man es, gell? Also ich war ja vor kurzem bei Tony Robbins auf einer Veranstaltung und der treibt es halt ins Maximum. Also der sagt dann wirklich, und der wichtigste Faktor, den haben wir schon besprochen, der ist... Und dann shout it out, und dann müssen die Leute einfach dieses reinschreien, mehr oder weniger. Oder wenn er irgendeine Aussage hat, die er verstärken möchte, dann sagt er say yes oder say it. Ja, oder say it. Ja. Say yes. Und dann schreien sie alle irgendwie, die 13.000 Leute, yes und so. Also das ist halt dann wirklich die Verstärkung des Gesagten noch einmal. So, oder the most important thing is to whatever, to care about others oder so. Und dann say yes. Yes. Und so. Also das ist halt dieses, wie du sagst, dieses Dialogische auf die Spitze getrieben.
An diesem Beispiel siehst du ja nochmal etwas. Das, was Tony Robbins ja zum, wie soll man sagen, zum Erbrechen, kann man sagen, macht, das ist hammer the message. Ja. Das heißt, wenn du, wir sind besonders Menschen, die eine längere Schul- und Universitätslaufbahn durchlaufen haben im Studium, da ist man getrimmt drauf, zu schreiben, schriftlich zu formulieren. Mhm. In der Schriftform ist die Wortwiederholung verboten, es ist das gleichförmige Wiederholen des eben Geschriebenen verboten, weil das Auge erkennt. Hm. Im Sprechen gelten völlig andere Gesetze. Denn was du einmal gehört hast, das ist verschwunden, wenn du es nicht ein zweites Mal hörst. Hm. Und selbst dann hast du es gewissermaßen erst zum ersten Mal gehört. Also wenn du wichtige Kernaussagen hast und du sagst sie nur einmal, sind sie verloren. Die sind wie nicht gesagt. Ja. Und hier gilt es auch wirklich systematisch vorzugehen und auch die Unterschiede zu wissen, also das Verständnis dafür zu haben, worin die großen Unterschiede zwischen dem Geschriebenen und dem Gesprochenen liegen.
Was hältst du von dem Vorgehen, das immer mal so kolportiert wird? Tell them what you're going to tell them, then tell them and then tell them what you just told them.
Ja, sure, natürlich. Ja. Das ist eine sehr simple Vorgehensweise.
Ja,
zum Beispiel,
klar,
Andreas, wenn du einen Abschnitt deiner Präsentation hast, du hast also irgendwie einen inhaltlichen Abschnitt, wenn du so vorgehst, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, dann hast du einleitend eine Frage in den Raum gestellt, auf die du eine erste Antwort gibst. Mhm. Wenn du diesen Gliederungspunkt klug abschließt, dann fasst du am Schluss noch mal ganz kurz und prägnant zusammen, was du vorher gesagt hast.
Ja, genau.
That simple. Und wenn du jetzt noch mal aufgreifst, wenn du nach der Regel Kontext, Frage, Folie, weitere Erklärung, wenn du so vorgehst, dann greifst du im Kontext, also im allerersten, das schon hinleitet auf den nächsten Abschnitt, greifst du dabei das Vorhergesagte subsumierend auf und verstärkst dadurch. Das heißt, du unterstützt die Merkleistung deiner Zuhörer.
Und ein weiterer Punkt, tatsächlich auch wieder von Tony Robbins übernommenes Zitat: Complexity is the enemy of execution.
Ja, natürlich, sicher. Ja. Also wenn du 700 Optionen hast, also das siehst du im Handel und überall. Je mehr Wahlmöglichkeiten du hast, desto weniger wählst du.
Ja.
Du stehst perplex vor einer Fülle an Angeboten und am Ende gehst du und hast nicht gewählt.
Also brich's herunter auf
simple,
einfache Formulierungen auch. Das ist auch eben für natürlich immer noch Kontext. Wenn du einen Fachvortrag vor Ärzten hältst und du bist selber ein Arzt, dann darf das auch ein fachspezifisches Vokabular sein. Aber wenn du jetzt andere hast, dann ist die Voraussetzung natürlich schon zu sagen, ja, es geht mir darum, dass das Gegenüber mich versteht und dass mein Gegenüber mitgehen kann mit meiner Argumentationslinie. Weil, ich meine, bei Tony Robbins sehen wir es ja. Ich meine, die Leute, die hinkommen, sind in der Regel, zumindest haben sie schon mal irgendwelche Videos von ihm gesehen. Oder haben irgendwelche Bücher von ihm gelesen. Oder, aber trotz alledem, ich würde behaupten, wenn man jemanden mitnimmt, der wenig Ahnung hat, wird trotzdem davon profitieren. Lieber Arno, ich möchte noch all denjenigen, die bis jetzt zugehört haben, hinweisen darauf, dass ihr bitte auf Spotify oder Apple Podcast gerne eine Bewertung für uns hinterlasst. Nicht nur dass wir uns darüber freuen, sondern vor allen Dingen auch dafür, dass uns neue Zuhörerinnen und Zuhörer finden können, die eben auch eine Führungskraft sind und die eben auch an ihrer Stimme arbeiten wollen, an ihrer Wirkung arbeiten wollen und dadurch eben mehr und bessere Gespräche führen können, mehr und bessere Präsentationen halten können. Lieber Arno Fischbacher, herzlichen Dank für deine Insights heute und die letzten Worte wie immer sind die deinen.
Ja, sie sind auf die Macht deiner Stimme ausgerichtet. Möge sie dir beistehen, möge sie bei dir sein. Dein Arno Fischbacher.